Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In Indien hat in diesen Tagen das oberste Gericht des Landes einen Religionsstreit entschieden, der älter ist als die Republik Indien selbst, die Tempelkontroverse von Ayodhya. Dort stand jahrhundertelang eine Moschee. Hindu-Nationalisten aber sind der Meinung, an Ort und Stelle habe früher ein hinduistischer Tempel zu Ehren des Gottes Rama gestanden. Das Gericht hat das Grundstück jetzt den Hindus zugesprochen. Ist der Konflikt um Ayodhya damit beendet? Darüber berichten wir gleich. Wir berichten außerdem darüber, wie die evangelische Kirche ehrenamtliche Seelsorge ausbildet. Auch weil in Zeiten von Nachwuchssorgen irgendwer den Job machen muss. Auch wenn es oberflächlich nur um ein Stück Land ging, der Streit um Ayodhya beschäftigt Indien seit vielen Jahrzehnten. Im Grunde genommen hat er schon in der britischen Kolonialzeit begonnen, also noch bevor der Religionskonflikt zwischen radikalen Hindus und Muslimen die Teilung des Landes in Pakistan und Indien zur Folge hatte. Immer wieder kam es zur Gewalt, mit dem Höhepunkt Anfang der 90er Jahre, als Hindu-Nationalisten die Babri-Moschee vollständig zerstörten und tagelange Ausschreitungen mit tausenden Toten folgten. Jetzt also hat das Gericht entschieden, die Hindus dürfen dort einen Tempel bauen. Seit vielen Jahren ist das ein Wahlversprechen der Politiker der Regierungspartei BJP. Die Entscheidung ist hoch umstritten, wird aber offenbar respektiert, auch unter Muslimen. Ein Zeichen dafür, dass trotz der religiös aufgeladenen Spannung im Land die indische Demokratie offenbar einigermaßen stabil ist. Wie geht's jetzt weiter nach dem Urteil von Ayodhya? Aus Indien, Bernd Musch-Borowska.
Die Hindus in Indien freuen sich über die Entscheidung des obersten Gerichtshofes. Alle Seiten, Hindus und Muslime, sollten zufrieden sein, so Vishnu Shankar Jain, der Anwalt der Hindus vor Gericht, nach der Urteilsverkündung. Das Gelände wurde den Hindus zugesprochen. Die Regierung soll eine Treuhandgesellschaft gründen, die das Gelände verwaltet. Die Muslime werden 2 Hektar Land an einer anderen Stelle erhalten. Ayodhya gilt als der Geburtsort des Gottes Rama, eine der bedeutendsten Gottheiten des Hinduismus. Die einstige Babri-Moschee sei seinerzeit auf den Ruinen eines Hindu-Tempels gebaut worden, stellte der oberste Gerichtshof fest und bezog sich dabei auf die Ergebnisse einer umstrittenen archäologischen Untersuchung. Damit bestätigten die obersten Richter den Anspruch der Hindus auf das Gelände. Die Muslime wiederum, so hieß es, hätten keine Nachweise für ihren Besitzanspruch vorlegen können. Das sehen die indischen Muslime anders und wollen die Entscheidung des obersten Gerichtshofes überprüfen lassen. Azaduddin Owaisi, ein muslimischer Oppositionspolitiker aus Hyderabad. Die Muslime in Indien sind zu schwach und werden diskriminiert, das ist offensichtlich. Aber wir sind nicht so schwach, dass wir uns nicht selbst 2 Hektar Land kaufen könnten, um ein Haus für Allah zu bauen. Wir haben für unser Recht gekämpft und lassen uns nicht mit Almosen abspeisen. Begonnen hatte die geradezu fanatisch geführte Kampagne für den Bau eines Tempels in Ayodhya in den 80er Jahren. Die heutige Regierungspartei BJP unter Premierminister Narendra Modi war damals eine kleine hindu-nationalistische Bewegung ohne großen politischen Einfluss. Zusammen mit ihrer straff organisierten Untergruppierung RSS organisierten die BJP-Führer einen Marsch von Gujarat im Westen Indiens durch das ganze Land bis nach Ayodhya. Sie forderten die Vertreibung der Muslime vom Geburtsort des Gottes Rama und den Bau eines Tempels. Der RSS, der sich für die Errichtung eines Hindu-Nationalstaates in Indien einsetzt, das nach seiner Verfassung eigentlich ein säkularer Staat ist, ist eine rechte nationalistische Gruppierung, deren öffentliche Auftritte an Nazi-Aufmärsche in Deutschland in den 30er Jahren erinnern. Ihr Anführer Mohan Bhagwat forderte einen baldigen Beginn des Tempelbaus. Wir sind zuversichtlich, dass die Regierung schnell die Initiative ergreift und die Entscheidung des obersten Gerichtshofes umsetzt. Wir sollten die Vergangenheit hinter uns lassen und unserer Verpflichtung nachkommen, am Geburtsort unseres Gottes Rama einen Tempel zu bauen. Auch Modi begrüßte die Entscheidung des obersten Gerichtshofes für den Tempelbau in Ayodhya, rief aber gleichzeitig zu Frieden und Harmonie auf. Das ist kein Anlass für Bitterkeit oder andere negative Gefühle. Der oberste Gerichtshof hat alle Seiten angehört und eine Entscheidung im Konsens mit allen Seiten getroffen. Dies sollte alle Inder näher zusammenrücken lassen. Am Geburtsort von Rama in Ayodhya ist inzwischen alles vorbereitet für den Bau eines Tempels. Auf einem riesigen Bauhof, gleich neben dem umstrittenen Gelände, lagern hunderte Säulen, Decken, Fresken und Marmorblöcke, sortiert und durchnummeriert. Nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofes solle umgehend mit dem Bau begonnen werden, sagt Sharad Sharma, der Leiter des Bauhofs, während er vor einem großen Glaskasten das Holzmodell des künftigen Tempels Ram Mandir präsentiert. Der Tempel wird rund 80 Meter lang und 42 Meter breit sein und eine Höhe von 39 Metern haben. Auf der unteren Ebene wird es 108 Säulen geben und 106 auf der oberen. Und auf all diesen Plattformen hier sollen insgesamt 16 Statuen von Lord Rama stehen. Die Zerstörung der Babri-Moschee im Jahr 1992 in Ayodhya sei illegal gewesen, stellten die obersten Richter fest. Unklar ist noch, ob das zu einer Strafverfolgung von Teilnehmern oder Anführern der Aktion führen wird. Führende Mitglieder der heutigen Regierungspartei BJP waren daran beteiligt. Unter anderem der heute 92-jährige, langjährige Vorsitzende der Bharatiya Janata Partei, Lal Krishna Advani.
Der oberste Gerichtshof Indiens beendet die Tempelkontroverse von Ayodhya. Wie geht es jetzt weiter? Darüber berichtete Bernd Musch-Borowska. Um einen religiös aufgeladenen Konflikt geht's auch bei unserem nächsten Thema. Im überwiegend von orthodoxen Christen bewohnten Nordmazedonien gibt es eine Tradition am Tag der Taufe Jesu, der dort am 6. Januar gefeiert wird, beziehungsweise nach dem bei uns gebräuchlichen Kalender am 19. Januar. Ein Priester wirft ein Kreuz ins Wasser und die Gläubigen springen hinein, um es wieder herauszuholen. Und wer es findet, dem soll es Glück bringen für das ganze Jahr. Nur Frauen sind von diesem Brauch ausgeschlossen. Als vor etwa 5 Jahren eine Frau in einer kleinen Stadt trotzdem mitgemacht hat, hat das einen regelrechten Aufruhr in der Bevölkerung ausgelöst. Eine nordmazedonische Regisseurin hat aus dieser Geschichte jetzt einen Film gemacht, der morgen in den deutschen Kinos startet. Wolfgang Martin Hamdorf hat ihn für uns gesehen.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
In früheren Zeiten wurde unser heutiger Feiertag, der Dreikönigstag, an Weihnachten gefeiert.
Auf der Brücke neben dem Priester stehen die Schaulustigen. Es ist kalt. Unten am Flussufer zittern halbnackte junge Männer. Aber zum Entsetzen der versammelten Gemeinde springt diesmal auch eine junge Frau ins Wasser und hält das Kreuz triumphierend in die Höhe. In der orthodoxen Gemeinde wird die Stimmung bedrohlich. Die Männer wollen das Kreuz zurück. Aber die 32-jährige Petrunia will es nicht mehr hergeben. Der Spielfilm über eine religiös motivierte Rebellion beruht auf einem authentischen Fall in der kleinen nordmazedonischen Stadt Stip. Als dort 2014 eine Frau das Kreuz an sich reißt, wird dies von der einheimischen Bevölkerung und der mazedonisch-orthodoxen Kirche als Frevel betrachtet. Nach den Ereignissen verlässt sie das Land und geht nach London, erzählt Regisseurin Teona Struger-Mitewska.
Nachdem sie das Kreuz an sich genommen hat, kann sie nicht mehr in ihrer Heimatstadt bleiben, denn ihr schlägt damals eine unglaubliche Hasswelle entgegen. Sie wäre fast gesteinigt worden.
Auch im Spielfilm beharrt Petrunia, eine arbeitslose Historikerin, auf ihrem Recht. Der Konflikt um das Kreuz eskaliert. Sogar ein Fernsehteam kommt aus der Hauptstadt. Die Journalistin aus Skopje sieht hinter dem Konflikt eine ganz große Geschichte über die Unterdrückung der Frau in Nordmazedonien.
Was wäre, wenn Gott eine Frau wäre. Was wäre dann passiert? Nach meinen Informationen kümmert sich ab jetzt die Staatsanwaltschaft um den Fall des Heiligen Kreuzes. Dass dies hier in Mazedonien von 2018 geschieht, zeigt eindeutig, dass man zu Recht über unser Land sagt, wie im dunkelsten Mittelalter steckt ihr hier im ewig gestrigen Fest.
Polizei, Staatsanwaltschaft und auch der Priester werden zunehmend nervös.
Der Erzbischof ist außer sich vor Wut. Er fürchtet, dass dieses Fiasko eine blasphemische Entweihung unserer heiligen Tradition ist.
Aber Petrunia bleibt standhaft, trotz aller Verhöre, Drohungen und Versprechungen. Sie will das Kreuz behalten, selbst als der Mob droht, die Polizeistation zu stürmen. Regisseurin Theona Struga-Mitewska erzählt einerseits diese Konfliktgeschichte rund um das Heilige Kreuz, andererseits aber auch von der schwierigen Situation von Frauen im Postkommunismus zwischen archaischen Traditionen und Moderne.
Mit dem Krieg und dem Ende Jugoslawiens sind wir in eine Periode der Hysterie eingetreten, die bis heute anhält. Ein hysterischer Nationalismus und religiöser Fanatismus. Jeder will sich definieren als Angehörige einer Ethnie oder einer Religion. Das alles ist absurd, als ob es keine wichtigeren Probleme auf der Welt gäbe.
Wie die zornige Männermasse in diesem Film gezeigt wird, das verdeutlicht diese Absurdität. Die jungen Männer mit ihrem Testosteronüberschuss, mit ihren kahl geschorenen Köpfen und nationalistischen Tattoos wirken ebenso gefährlich wie in höchstem Grade lächerlich. Aber hinter der Choreografie aggressiver Männlichkeit sieht die Regisseurin auch eine große Desorientierung.
It is the male.
Männer sind auch Opfer dieser Umgebung. Denn wenn man in so einer Macho-Umgebung groß wird, kann man nichts anderes werden als ein Macho. Man hat kaum eine Chance, sich zu verändern.
Dass religiöse Fragen Menschenmassen wütend machen, ist für die 47-Jährige immer noch schwer zu begreifen. Im ehemaligen Jugoslawien, in dem sie groß wurde, spielten die Religionen nur eine untergeordnete Rolle. Anfangs wurden die Kirchen verfolgt, seit den 1950er Jahren verfolgte das Regime eine Politik der Kontrolle und Zähmung. Die Folge: eine massive Säkularisierung in Teilen des Landes.
Die Religion war nicht verboten, aber sie hatte keinen großen Einfluss. Nur die Alten, wie meine Großmutter, die gingen immer in die Kirche. Ich erinnere mich, dass ich, als ich im Teenageralter war, meinen Vater einmal nach der Bibel fragte. Er war orthodoxer Christ, aber er sagte mir, die wirst du früher oder später sowieso lesen. Er drückte mir den Koran in die Hand, damit ich etwas über andere Religionen lerne. Das ist nur eine kleine Geschichte, die zeigt, dass die Religion keine wichtige Rolle im alten Jugoslawien gespielt hat.
Gott existiert, ihr Name ist Petrunia. Dieser Spielfilm ist eine universell verständliche Satire über Macht und Tradition, über Bigotterie, institutionalisierte Frauenfeindlichkeit und die Herrschaft von Männern über Medien, Kirche und Staatsgewalt. Aber Theona Struga-Mitewska ist optimistisch und sieht auch Anzeichen einer Veränderung, selbst in entlegenen Teilen Nordmazedoniens.
Wir haben den Film in der gleichen Stadt gedreht, in der auch die wirkliche Geschichte passiert ist. Am Anfang waren die Leute uns gegenüber sehr abweisend. Der Priester sagte, Gott existiert, aber er ist keine Frau, er ist ein Mann. Es herrschte eine sehr negative Stimmung. Aber seitdem hat sich vieles verändert. Heute springen Frauen genauso wie die Männer ins Wasser, um das Kreuz zu fangen. Das liegt nicht an dem Film, dass sich das geändert hat, aber vielleicht haben die Diskussionen doch ein wenig dazu beigetragen, dass sich manches gelockert hat. Dieses Jahr hat in Stipp wieder ein Mädchen das Kreuz gefangen und keiner hat sich geärgert. Im Gegenteil, alle haben sie gefeiert.
Gott existiert, ihr Name ist Petrunia. Eine Filmsatire über religiöse Hysterie nach einer wahren Geschichte. Der Film startet morgen in den deutschen Kinos und Wolfgang Martin Hanndorf hat ihn für uns gesehen. In der Zeit der Reformation war der Ausdruck Priestertum aller Gläubigen nicht direkt ein Kampfbegriff, aber doch mindestens ein Slogan, der wesentlich war für das Selbstverständnis der Reformatoren. Und natürlich hatte er Sprengkraft, weil das Priestertum aller natürlich ein Angriff auf Machtstrukturen und Autoritäten war. In unserer Gegenwart, wo sowohl die katholische Kirche als auch die evangelischen Kirchen in Deutschland ein gemeinsames Problem haben, nämlich den Nachwuchsmangel, kann man den Begriff auch anders verstehen. Wenn immer weniger Menschen Pfarrer werden wollen, dann kommt dem Engagement aller Gläubigen natürlich immer mehr Bedeutung zu. Wie so etwas aussehen kann, darüber berät ja auch gerade die EKD-Synode in Dresden. Aber schon jetzt werden manche Aufgaben von Ehrenamtlichen übernommen. Die evangelische Kirche bildet inzwischen ehrenamtliche Krankenhausseelsorger aus. Monika Dittrich hat bei der Ausbildung zugeschaut.
Okay. Alle da? Alle ready?
Freitagnachmittag, 17 Uhr. Feierabendzeit für viele Menschen. Nicht so im Seminarraum der evangelischen Kirche in Burscheid in Nordrhein-Westfalen. Hier geht es jetzt erst los.
So, was wird in den nächsten 2 Tagen passieren? Ich lade Sie zum Grundmodul geistliche Kompetenz ein. Also wie war mein geistlicher Weg? Welchen religiösen, spirituellen Weg habe ich selber genossen? Welchen habe ich zurückgelegt?
Andrea Gorres ist promovierte Theologin und Seelsorgereferentin im Kirchenkreis Leverkusen. Sie leitet die Ausbildung für ehrenamtliche Seelsorger. Menschen also, die im Auftrag der evangelischen Kirche in Krankenhäusern, Altenheimen oder bei Notfällen Trost spenden wollen. Die 8 Teilnehmerinnen und 1 Teilnehmer hören ihr aufmerksam zu.
Das ist das Seminar, wo man einmal gut durchgepustet wird, also sowohl persönlich wie spirituell. Nicht, dass es in anderen nicht passiert, aber hier insbesondere. Also wenn was irgendwie zu viel ist, dann Pause machen bitte. Mir kurz anzeigen, Pause machen.
In den kommenden 4 Stunden wird es um eigene religiöse Erfahrungen gehen, um den eigenen Umgang mit Tod und Trauer, Schuld und Vergebung und schließlich um die Frage, wie man anderen Menschen in Notsituationen beistehen kann, wie man reagiert, wenn sie existenzielle Fragen stellen, wenn sie über ihren Glauben oder ihre Zweifel sprechen wollen. 1 Jahr lang dauert der Kurs mit monatlich etwa 15 Stunden. Wer im Anschluss ehrenamtliche Seelsorgeaufgaben im Kirchenkreis Leverkusen übernimmt, muss dafür nichts bezahlen. Die Nachfrage ist groß. Es kommen vor allem Frauen, aber nicht nur.
Die sind ab Lebensmitte vom Alter her, haben eine berufliche Karriere und eine private Karriere hinter sich, möchten was anderes für die zweite Hälfte. Das sind meistens Leute, die in irgendeiner Weise etwas Gutes im zwischenmenschlichen Bereich erfahren haben, an Begleitung, und gerne auch sowas weitergeben möchten. Die haben meistens auch eine spirituelle Sehnsucht oder eine Lust daran, ihre eigene Religion in den Blick zu nehmen.
Eine bestimmte Religions- oder Konfessionszugehörigkeit sei keine Voraussetzung für die Teilnahme, sagt Seminarleiterin Andrea Gorres. Es gehe schließlich nicht darum, als Seelsorger zu missionieren. Das Seminar ist in unterschiedliche Module unterteilt, von kommunikativer und ethischer Kompetenz bis hin zu Spezialkursen, je nachdem, wo jemand Seelsorge leisten will, im Krankenhaus, im Altenheim oder etwa bei Unfällen.
Sie lernen Seelsorge, wie man Menschen begegnet, wie man sie berät. Und sie lernen auch, sich geistlich, spirituell zu entdecken und Antworten zu geben oder Begleitung zu geben in spirituellen Fragen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn da jemand von der Kirche kommt, sich vorstellt, ich komme vom evangelischen Kirchenkreis, dann stehen oftmals auch Fragen wie Sterben, Tod, Schuld, Alter, Sinnfragen so im Raum oder manchmal auch Abwehr, ich hatte einen ganz schlechten Pfarrer, ich will von Kirche nichts mehr wissen. Zu all diesen Fragen, zu Kirche, aber auch zu Sterben und Tod, müssen die Menschen, die hier die Ausbildung durchlaufen, sich verhalten lernen.
Hallo. Einer, der die Ausbildung für ehrenamtliche Seelsorger bereits durchlaufen hat, ist Fred Malich. Seither besucht er 2-mal im Monat Patienten im Leverkusener Krankenhaus St. Josef, einer Spezialklinik für Geriatrie, also Altersmedizin.
Ich komme nie mit einem Programm. Wenn ich an der Tür stehe, dann ist das für mich ein Ansporn, Haltung anzunehmen und einzutreten, um zu gucken, was passiert. Das Programm wird bestimmt von der Patientin, dem Patienten und auch von der Situation.
Schönen guten Tag.
An diesem Tag besucht Malik einen alten Mann, der sich gerade von einem Oberschenkelhalsbruch erholt hatte und eigentlich bereits entlassen werden sollte. Nun sind einige Blutwerte nicht in Ordnung und er muss länger bleiben.
Ich weiß nicht, also im Grunde genommen kriegt man hier einen krank.
Ja, es ist wie eine Art unendliche Geschichte.
Unendliche Geschichte.
Ja, also man fällt von einer Situation in die nächste.
Die andere? Also ich persönlich bin verzweifelt. Also ich wäre lieber zu Hause.
Das glaube ich Ihnen sofort. Es hat sich keiner rausgesucht, hierher zu kommen.
Der Patient nickt. Das Gespräch mit Fred Malik hat er gerne angenommen. Auch wenn er auf ein Gebet oder ein Gedicht zum Abschluss lieber verzichtet. Trotzdem möchte er, dass der ehrenamtliche Seelsorger bald wiederkommt.
Genau. Und wir sehen uns am Montag wieder.
Wir sehen uns Montag.
Gut, da freue ich mich schon drauf. Alles Gute und Gottes Segen.
Wie immer.
Ja. Machen Sie es gut. Bis zum Montag.
Also,
jawohl. Bis dann. Tschüss.
Fred Malik ist Ende 50, ein studierter Wirtschaftsingenieur. Lange Jahre hat er in großen Industrieunternehmen gearbeitet. Heute ist er beruflich als Berater tätig, studiert nebenher Psychologie. Das Angebot, sich zum ehrenamtlichen Seelsorger ausbilden zu lassen, hat er durch Zufall entdeckt.
Das Programm kam nicht ganz so kirchlich daher wie andere kirchliche Angebote. Ja. Es wurde nicht gefragt, evangelisch oder nicht, wenigstens katholisch oder nicht. Ne? Kein Glauben, alles ist in Ordnung. Ne? Also auch wenn ich jetzt Muslim wäre, wäre ich genauso aufgenommen worden.
Er selbst bezeichnet sich als nicht besonders fromm, auch wenn er mit religiösen Themen durchaus etwas anfangen könne. Tatsächlich gehe es in der Seelsorge am Krankenbett manchmal um tiefgreifende Fragen, um Gott und Gerechtigkeit. Es gebe aber auch viele Patienten, die einfach froh seien über ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung.
Und ich denke, wenn man in ein Krankenzimmer kommt und man fragt, wie geht's Ihnen denn heute, dass das gar keine schlechte Frage ist zum Anfang.
Wenn die evangelische Kirche nicht mit einem dramatischen Mangel an Pfarrern zu kämpfen hätte, würde es die Ausbildung der ehrenamtlichen Seelsorger wohl gar nicht geben. Das weiß auch Fred Malik. Er findet aber nicht, dass die Laienseelsorger so etwas sind wie Lückenbüßer. Im Gegenteil.
Es ist doch gar nicht schlecht im Sinne von aktiver Kirche, wenn die Kirchenmitglieder und auch die, die es nicht sind, für eine Sache erwärmt werden, wo sie sehen, das kann ich auch. Und wo es befriedigende Erlebnisse in beiden Richtungen geben kann.
Wenn man bedenkt, wo kommt die evangelische Kirche im Rheinland eigentlich her, dann kommt sie vom Priestertum aller Gläubigen. Und jeder ist berufen, geistlich, als Christ für den Nächsten da zu sein, ihm nahe zu kommen, ihn zu begleiten. Und in Zeiten, wo die Pfarrer weniger werden, ist es natürlich so, dass die Menschen, die den Gemeinden oder dem Kirchenkreis sich zugehörig fühlen, natürlich mehr Räume haben, um sich zu engagieren.
Sagt die Theologin Andrea Gorres. Im Seminar in Burscheid machen die Frauen und der eine Mann nun eine Pause. Manche stärken sich am kleinen Buffet mit Obst und Süßigkeiten. Sie werden an diesem Abend noch 2 Stunden gemeinsam lernen. Und am nächsten Tag, einem Samstag, geht es weiter. Es sei aber sinnvoll investierte Freizeit, sagt diese Teilnehmerin.
Das mache ich gerne und ich bin froh, dass ich das mitmache und ich finde es wirklich einfach, ist eine ganz tolle Sache. Und die Menschen, die alle hier sind, die wollen wirklich Menschen helfen und nur darum geht es.
Ausbildung für ehrenamtliche Seelsorger, das war ein Beitrag von Monika Dittrich. Und ich habe noch einen Programmtipp für Sie. Heute Abend in unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft geht es heute um das Thema das jüdische Köln. Aus Religion und Gesellschaft, heute Abend im Deutschlandfunk um 20.10 Uhr. Und das war Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier folgen jetzt wie immer die Nachrichten und dann unser Magazin Länderzeit. Und die Kollegen dort sprechen über soziale Start-ups als gesellschaftlicher Innovationsmotor. An dieser Sendung können Sie sich wie immer beteiligen unter der Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.